Christian Stöcker am 5.9.21 bei Spiegel Online, eine Scientific Group bei Nature, diverse Aktivisten bei Future Europe, einige Experten der Unis Göttingen und Bayreuth fordern es, die Genschere als normale Züchtungsmethode anzuerkennen und nicht länger als Gentechnik zu kennzeichnen. Damit würde mit einem Schlag die Risikoprüfung überflüssig und die Anwendung normal.
Tatsächlich schreibt der Europäische Gerichtshof vor, dass diese Pflanzen aus neuer Gentechnik genauso auf Risiken geprüft werden und kenntlich gemacht werden wie die bisherigen Pflanzen aus gentechnischen Verfahren.
Aber in Brüssel wird eifrig diskutiert. In Großbritannien eine angeblich glutenreduzierte Weizensorte zugelassen und auch zwei im Bundestag vertretene Parteien zeigen Appetit. Die FDP bekennt sich laut Christian Stöcker klar zu gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Die CDU sagt es nicht so deutlich, aber es läuft darauf hinaus.
Das Gentechnikgesetz zu verändern und die Regulierung aufzugeben.
Mein Gesprächspartner ist Christoph Thehn von Test Biotech, Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie.
Wir kommen von der Perspektive der Schutzziele her. Wir sehen sonst in der wissenschaftlichen Debatte, dass sie sehr stark beherrscht wird von den Interessen der Anwender und der Vermarktung. Und da sind wir einfach anders mit der wissenschaftlichen Analyse, wissenschaftlicher Arbeitsweise, aber eben nicht beteiligt an der Produktentwicklung.
Wie schätzt Test Biotech die CRISPR-Cas-Technologie ein?
Also CRISPR-Cas hat ein großes technisches Potenzial. Ob das tatsächlich dann langfristig Lösung sein kann oder nicht, steht in den Sternen.
Es gab von Experten der Unis Göttingen und Bayreuth den Vorschlag, mit der Genschere den Ökolandbau effizienter und resilienter zu machen.
In Bezug auf den ökologischen Landbau und den Klimawandel ist ganz klar, dass eigentlich es nicht darum gehen kann, dass man Pflanzen jetzt per Gentechnik in eine bestimmte Richtung manipuliert, sozusagen ihre Gene optimiert, meinetwegen für Hitzeperioden, weil diese Klimaschwankungen so groß sind, dass eine Pflanze, die für Hitze optimiert ist, dann in einem anderen Sommer, wo es dann mehr regnet, keine Leistung bringen wird. Da ist man eigentlich viel besser beraten, wenn man auf Vielfalt setzt, also möglichst unterschiedliche Sorten, zum Teil auch unterschiedliche Arten auf einem Acker. Da hat man Systeme, die wenig störanfällig sind. Und deswegen ist eigentlich gut begründbar, warum man auf agrarökologische Modelle setzen soll, warum man auf Vielfalt auf dem Acker setzen soll und nicht so sehr an die Gentechnik denken kann, wenn es um die Ernährung der Zukunft geht.
Das heißt, wenn man den Acker als Ökosystem kultiviert, darum geht es ja in der Agrarökologie, dann kann dieses Ökosystem sich selber puffern. Wenn man dagegen eine Hochleistungspflanze schafft, dann ist die auf genau die Bedingungen angewiesen, die vordefiniert sind. Doch was passiert eigentlich beim Gen-Editing mit CRISPR?
CRISPR ist ein Enzym und dieses Enzym kann DNA schneiden. Dieses Enzym wird gelenkt in der Zelle von einer Gensonde, die wird aus RNA hergestellt. Durch das Schneiden wird dann in der Regel die Genfunktion unmöglich gemacht. Das, was man da dann hinter dem Erbgut sieht, das ist ein besonderes Muster der Genveränderung, das man so aus der bisherigen Züchtung in der Regel nicht kennt. Pflanzen haben großes Erbgut. Es gibt viele Kopien von einem Gen, es gibt viele Reparaturmechanismen. In der Regel fallen nie alle Kopien eines bestimmten Gens aus. Und die Genschere macht aber genau das, die kann richtig eine genetische Information ausradieren.
Aber welche Folgen kann der Eingriff haben, der auf allen Chromosomen gleichzeitig stattfindet? Christoph Thehn nennt das Beispiel des glutenreduzierten Weizens, wo die Genschere an 35 von 45 Stellen im Erbgut eine bestimmte Untergruppe von Genen lahmgelegt hat.
Hat die Genschere den Genort gefunden, an dem sie schneiden soll? Hat sie vielleicht sonst wo noch geschnitten, was oft der Fall ist? Wenn sie an der richtigen Stelle geschnitten hat, was ist da eingefügt worden? Oft werden unabsichtigt dort Genabschnitte eingefügt, die dort nichts verloren haben. Und wenn nur geschnitten wurde, dann hat sich das Gen vielleicht so zusammengefügt, dass an dieser Stelle ein neuer Eiweißstoff gebildet werden kann. Das heißt, ich muss die Ebene der Gene untersuchen und ich muss den Stoffwechsel der Pflanze untersuchen, überprüfen, welche Eiweißstoffe bildet diese Pflanze. Diesen Aufwand zu treiben für einen Weizen, von dem man gar nicht weiß, ob er effektiv weniger Gluten produziert, den zu überprüfen, ob er andere Stoffe produziert, die vielleicht noch gefährlicher sind oder ähnlich gefährlich, das ist ein irrer Aufwand, aber ohne so einen Aufwand kann man über diese Sicherheit von so einem Weizen nichts aussagen. Er kann nicht empfohlen werden für die menschliche Ernährung.
Andere Gefahren verdeutlicht Christoph Thehn am Beispiel des Leindotters, den man verändert hat, um einen für Agrosprit nützlichen erhöhten Ölgehalt zu bekommen.
Dann kann das Einfluss haben zum Beispiel auf die Abwehrkräfte der Pflanze, weil der Ölstoffwechsel auch sehr stark involviert ist in die Abwehrmechanismen der Pflanze. Gleichzeitig ist die Camelina-Pflanze auch eine, die sehr wichtig ist für Bestäuber, für Bienen. Auch da können sich Veränderungen in Inhaltsstoffen ergeben, die negativ sind für die Bestäuber. Wenn dann Wildtiere den Samen aufnehmen mit dem veränderten Ölgehalt, ist die Frage, was macht es mit den Tieren? Und dann hat man das Problem bei der Camelina, sie überdauert in der Umwelt, sie kann überwintern, sie kann ihre Gene an verwandte Wildkräuter weitergeben. Das heißt, diese genetischen Informationen, die möglicherweise für Bestäuber, für Wildtiere oder auch für Menschen gar nicht gewollt sind, nicht gedacht sind und auch nicht sicher sind, die können sich auch noch unkontrolliert in der Umwelt ausbreiten.
Eine andere Dimension möglicher Folgen, die Auswirkungen auf Bodenlebewesen und andere Mikrobiome, ist noch weitgehend unerforscht.
Generell ist es so, dass der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen das Bodenleben verändern kann. Das sind oft geringe Veränderungen, aber eben Veränderungen, die besonders wichtige Symbiosen auch betreffen können. Und bisher spielt diese Frage des Zusammenspiels von Pflanzen und Mikroorganismen, das spielt derzeit keine wirklich große Rolle in der Risikobetrachtung, obwohl es eines der wichtigsten Risikofragen insgesamt betrifft, weil über diese Ökosysteme der Mikroorganismen hängen natürlich die ganzen Systeme zusammen. Die tauschen alle Nährstoffe, Informationen, biologisch wirksame Moleküle aus. Und wenn ich da Veränderungen herbeiführe, dann kann ich natürlich leicht in einem System landen, in dem bestimmte Mikroorganismen nicht mehr vorkommen, bestimmte Informationsübertragungen gestört sind und damit die Ökosysteme nachhaltig geschädigt sind. Das betrifft dann auch den Menschen. Wenn er solche Pflanzen aufnimmt, dann trifft er ja wieder auf ein Mikrobiom, das dann im Magen-Darm-Trakt ist. Und auch dieses Mikrobiom kann sich eben durch die Aufnahme von Spritzmitteln, aber auch von gentechnisch veränderten Pflanzen verändern.
Christian Stöcker argumentiert in seinem Artikel, dass es irrational und widersinnig sei, die neue Gentechnik in der Landwirtschaft erbittert zu bekämpfen, während auf Biotechnologie basierende Impfstoffe allgemein akzeptiert sind. Dem lässt sich entgegnen, dass die möglichen Interaktionen von künstlicher RNA mit tierischen oder menschlichen Zellen begrenzt und seit Jahrzehnten gut erforscht sind. Dass aber die möglichen Interaktionen von gentechnisch veränderten Pflanzen mit ihrer Umgebung vielfältig, quasi unbegrenzt und in ihren Auswirkungen schwerwiegend sind.
Auch wenn man keine Gene einbaut, hat man den Stoffwechsel der Pflanzen tiefgreifend verändert und muss sich ganz unterschiedlichen, ganz weit gefächerten Risikofragen stellen. Dazu ist die Industrie offensichtlich nicht bereit. Und deswegen versucht die Industrie, so kann man das wohl als Beobachter feststellen, den Gesetzgeber dazu zu bekommen, dass er die Pflanzen aus der Gentechnik-Gesetzgebung rausnimmt und eine verpflichtende Risikoprüfung gar nicht mehr stattfindet. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was man sich als Verbraucher, als Umweltschützer vorstellt. Diese Schutzziele, Umwelt, Mensch, Natur, die müssen viel stärker gewichtet werden.
Fazit: CRISPR ist keine harmlose neue Züchtungsmethode. Sie hat das Potenzial, tiefgreifende Veränderungen nicht nur in der einzelnen Pflanze, sondern in ganzen Ökosystemen anzustoßen. Veränderungen im Bodenökosystem entscheiden mit darüber, wie fruchtbar, wie wasseraufnahmefähig und luftig Böden in Zukunft sind. Also ob sie uns weiter ernähren, ob sie genug Wasser aufnehmen, um uns vor Starkregen, Dürre und Hitze zu schützen. Veränderungen im Mikrobiom des Menschen entscheiden darüber, ob der Mensch weiter fähig ist, Nahrung aufzunehmen und zu verdauen. Eine Risikoprüfung ist daher unabdingbar und eine Weiterentwicklung der Regeln und Methoden der Risikobewertung wäre dringend geboten.